Folge 133, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten internationalen Folge. Ich melde mich aus Malaga. Gestern am Dienstagabend, am späten Dienstagabend ist Rafael Nadal zurückgetreten und live zugeschaltet aus Italien vom nächsten Challenger-Turnier ist Daniel Masur. Hallo Wolli, guten Morgen.
Buongiorno Yannick, wie geht es dir?
Gut. Tee minus 2 Stunden Schlaf, 10.36 Uhr. Ich habe die Nacht durchgeschrieben, wie du schon weißt, wie jetzt auch die Hörerinnen gerade erfahren. Sporthistorischer Tag gestern in Malaga mit dem Viertelfinale zwischen Spanien und den Niederlanden. Und Spanien ist aus spanischer Sicht leider schon ausgeschieden. Und damit hat Rafa Nadal gestern sein letztes professionelles Tennismatch gespielt und das gleichbedeutend mit dem Karriereende ist, wie wir alle schon angekündigt ja wussten. Dementsprechend hatte ich 4 Aufträge heute Nacht und die Zeremonie auf dem Platz war erst nach 1 Uhr zu Ende nachts. Deswegen war es eine kurze Nacht. Ich habe so zwischen 4 und 5:45 mal kurz das Auge zugemacht und habe dann weitergeschrieben. Ich wollte aber unbedingt aufnehmen, Wolli, weil du weißt, ich bin nicht so leicht zu emotionalisieren. Für Wortfehler lege ich heute, könnt ihr mich alle mal, aufgrund des Schlafmangels wird das passieren. Ich bin ja nicht so leicht zu emotionalisieren, aber mich hat das schon ganz schön mitgenommen gestern. Ich habe dir ja auch die eine oder andere WhatsApp geschrieben. Das lässt einen nicht kalt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja auch auf einer Streak. Ich war beim Karriereende und Abschied von Roger Federer 2022 in London. Ich war jetzt beim Abschied von Rafa Nadal. Das bedeutet natürlich, dass ich für alle Advantage-HörerInnen auch in ein paar Jährchen bei Novak Djokovic dann wahrscheinlich in Belgrad vorbeischauen darf, muss, soll. Ja, war ein ganz besonderer Tag. Also ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Wie geht's dir in Italien? Hast du es geschaut? Du hast ja auch gestern Doppel gespielt.
Ja, genau. Also in Italien ist es ja so, dass zum Glück sehr, sehr viele Tennismatches im TV frei empfangbar sind und deswegen konnte ich das schauen. Hat mich natürlich auch extrem gecatcht. Grundsätzlich erstmal diese Davis Cup Partie hat mich bis zum Schluss in den Bann gezogen. Ich bin dann sogar noch wach geblieben für die Abschlusszeremonie. Also ich bin da auf jeden Fall auf einem ähnlichen Stand wie du. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass es vor Ort nochmal was anderes ist. Es ist ja eigentlich immer so, wenn man halt da ist, dann kriegt man das einfach nochmal in einer ganz anderen Intensität mit. Und ich habe es dann auch gemerkt, dass unsere Advantage Stories bei Instagram sehr voll waren von deinen Eindrücken und du sehr mitteilungsbedürftig warst, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Und für mich ein Kindheitsidol, ist er auch so ein bisschen reingewachsen in die Rolle. Also am Anfang war ich jetzt nicht der größte Rafa-Fan, als er so mit seinen Dreiviertelhosen und Sleeveless da gespielt hat. Aber mit den Jahren hat sich das dann irgendwie so entwickelt, dass er immer mehr zu meinem Lieblingsspieler dann auch geworden ist. Roger war immer ein bisschen zu perfekt, fand ich. Der war einfach das Optimum in allen Belangen. Und bei Rafa habe ich einfach natürlich die Intensität und den Kampfgeist einfach extrem wertgeschätzt und das immer unglaublich bewundert. Und irgendwie war vom ganzen Auftreten her dann irgendwie der Spieler, dem ich am meisten zugeschaut habe und auch am liebsten zugeschaut habe. Aber wie gesagt, das hat sich irgendwie erstmal so entwickelt. Ich glaube, er hat einfach auch eine Wandlung auch ein bisschen hingelegt in seiner Karriere. Also wenn man jetzt mal den ganz jungen Rafa vergleicht mit dieser gestandenen Person, die jetzt gestern da auf dem Center Court ihre Abschlussrede gehalten hat, dann sind das ja schon zwei unterschiedliche Charaktere. Vollkommen. Aber genau, also das war
so schon voll in die Tiefenanalyse rein.
Ja, total.
Aber ich glaube, so geht's heute Morgen. Ich glaube, so geht's heute Morgen vielen Tennisfans in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die uns hören. Und es ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe ein sehr distanziertes Verhältnis zu Rafa Nadal. Ich sehe auch die eine oder andere Sache in seiner Karriere relativ kritisch. oder hinterfrage kritisch oder habe Fragen dazu. Aber selbst ich habe mich gestern unter diesen ganzen Eindrücken, wie gesagt, emotionalisieren lassen und habe das auch in meinen Texten für Zeit Online, Eurosport, T-Online unter anderem heute auch genauso ausformuliert. Und damit fangen wir vielleicht mal an, weil wir wollen natürlich jetzt im Fokus den Rafa Nadal-Rücktritt besprechen mit meinen Eindrücken und deinen Gedanken. Wir wollen aber auch ganz kurz noch auf das Ende von Turin eingehen, natürlich meine Eindrücke teilen der deutschen Erfolge von Kravitz-Pütz und Zverevs Halbfinaleinzug und nehmen heute auch zweigeteilt auf für euch. Also wir nehmen jetzt Mittwoch früh auf für die Rafa-Eindrücke und dann heute Abend nochmal, wenn alles klappt, nach dem deutschen Spiel gegen Kanada, das ist nämlich das nächste Viertelfinale, da wird der Gegner ermittelt, nicht von Spanien jetzt, wie wir es ein bisschen vorausgeschaut hatten, sondern für die Niederlande, die gestern herausragendes Tennis gespielt hat. Das wäre dann am Freitag. Du spielst heute zwischen den beiden Aufnahmen auch noch Profi-Tennis in Italien im Challenger. Und dann schauen wir mal, ob wir das heute Abend hinbekommen. Ordnen wir das ganz kurz. Sag mal ganz kurz, wo du in Italien bist, was du für einen Challenger spielst und wie es dir da geht.
Ja, sehr gut. Also du tauchst ja jetzt auch gerade so ein bisschen in das Tennisspieler-Reiseleben ein, habe ich das Gefühl, jetzt von den Finals mit einem Tag Überbrückung direkt nach Malaga zum nächsten Event, da dann wieder alles aufbauen, neues Airbnb oder Hotel einchecken und dann am anderen Ort performen. Deswegen, du entwickelst dich ja auch weiter hier während unserer Zusammenarbeit. Ja, ich spiele hier mein letztes Turnier dieses Jahr, ein 100er Challenger. Die meisten Hörer und Hörerinnen wissen es natürlich auch, weil sie es irgendwo auch verfolgen. Habe heute Nachmittag meine erste Runde, deswegen jetzt nochmal eine gute halbe Stunde Kapazität, um mit dir, ja, wie gesagt, die Eindrücke von gestern zu besprechen. Es ist auch sehr, sehr viel passiert. Du hast es angesprochen, Kevin und Tim gewinnen den Weltmeistertitel, was eine unfassbare Leistung ist und ich mich sehr, sehr für die freue. Und dann jetzt gestern der Rafa-Abschied gepaart mit einer Davis Cup Partie, die mich einfach ja bis zum Schluss in den Bann gezogen hat und mit dem ja vielleicht dann überraschenden Ende für die Niederländer, aber ich fand es einfach unglaublich, auch das entscheidende Doppel, ich konnte nicht ausmachen und da habe ich dann irgendwie schon in der Konstellation wieder diese Wichtigkeit vom Davis Cup gespürt. Du hast natürlich mit Spanien das Heimteam, was gepaart mit den Auswärtsfans von Holland, da dann halt schon wieder auch diese alte Davis Cup Atmosphäre aufleben lässt. Und da habe ich mir schon meine Gedanken gemacht, warum, ja, wie könnte man das formattechnisch verbessern? Gibt es natürlich auch immer viele Diskussionen und Überlegungen zu, aber eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, sage ich mal, das in dieser Woche dort zu machen, weil unter bestimmten Bedingungen geht es halt, ja. Hab dann auch überlegt, okay, könnte man vielleicht die Viertelfinalpartien zumindest dann doch dort spielen, dass zumindest ein Team Heimspiel hat.
Da kommt ja viel zusammen. Also ich weiß nicht, ob du auf dem offiziellen neuesten Stand bist, aber es kommt ja eine K.O.-Runde mehr zurück. Die ersetzt nächstes Jahr die Zwischenrunde, diese Vierergruppen. Die umstrittenen, die Deutschlandgruppe, die ja auch in China gespielt hat, aus finanziellen Gründen, Nöten des Weltverbands, die wird gestrichen und eine zweite K.O.-Runde mit Heim- und Auswärtsatmosphäre ausgelost kommt wieder dazu. Das heißt, wir haben zwei K.O.-Runden und dann ein Final-A-Turnier. Das findet nächstes Jahr auch nochmal in Malaga statt. Das ist jetzt der Stand und das, finde ich, ist schon wieder ein Schritt zurück in die richtige Richtung. Weißt du ja, aufgrund unserer zahlreichen Folgen ein Verfechter des alten Davis Cups und jetzt bekommen wir halt so eine Zwischenlösung. Man stelle sich auch mal vor, das wäre noch Best of Five gewesen und Rafa Nadal hätte gestern Best of Five spielen müssen. wenn wir da vielleicht auch einfach mal in die, wollen wir vielleicht einfach mal da in die Analyse einsteigen. Ich erzähle mal ein bisschen von meinen Eindrücken und du sagst mir dein, die sportlichen Sachen, die du gesehen hast, weil manchmal sieht man das auf der Pressetribüne ein bisschen anders als im Fernsehen, dann ist das tatsächlich die rein sportliche Performance. Aber also ich bin in Malaga angekommen und dann empfängt einem am Flughafen direkt dieses World Cup of Tennis, das ja auch in unserer Insta-Story drin war. Ansonsten ist das Turnier hier nicht so präsent in der Stadt, wie das zum Beispiel in Turin der Fall war. Das hatte ich ja auch in meinem Zeit-Online-Text geschrieben, dass Turin so eng mit dem Turnier verknüpft war, wie vielleicht nur ich das in Melbourne bisher erfahren habe. Also wirklich an jeder Ecke Poster, Tennisbälle und alle in der Stadt wussten auch Bescheid und jeder kannte Jannik Sinner und Turin hat immerhin 800.000 Einwohner grob. Und ich wurde, wenn ich mit der Akkreditierung rumgelaufen bin, ich war auch einen Abend mal im Pub, habe ein Bier getrunken und eine Pizza gegessen in der Kombination. Da wurde ich auch ständig angesprochen, ATP-Finale, Jannik Sinner, so. Also jeder wusste da Bescheid, egal ob alt oder jung. Das ist hier ein bisschen anders. Ich habe das eine oder andere Danke, Gracias, Rafa, Plakat gesehen, aber wirklich klein, also so in DIN-A4-Format. Und dann, je näher man an die Anlage kommt, das ist in der Nähe vom Strand auch, so ein Multisportkomplex, da ist auch ein großes Leichtathletik- und Rugby-Stadion und da spielt auch die Damenmannschaft, Fußballmannschaft von Malaga und nebendran ist halt diese große Multisportfunktion Halle. Nebendran ist nochmal eine riesen Zelthalle, wo die Damen gespielt oder immer noch spielen, die Billie Jean King Cup Finals. Da ist dann alles wirklich richtig präsent, aber ansonsten ist es nicht so in der Stadt präsent. Und ich bin ja auch gestern erst angekommen. An diesem Rugby-Stadion hängt ein riesen Gracias Rafa Poster, wirklich, keine Ahnung, 100 Meter groß. Das war schon beeindruckend. Das hatte ich auch in der Story drin. Und die Spanier drumherum sind halt komplett verrückt gewesen. Ne? Also die Eintrittspreise waren ja auch verrückt. Man musste schon ganz schön blechen, vierstellig, um da gestern als Orthonormalverbraucher reinzukommen. Beziehungsweise du kannst gar nicht als spanischer Orthonormalverbraucher reinkommen, weil du dir eigentlich keine vierstelligen Ticketpreise leisten kannst.
Hier mit der, waren das die offiziellen Preise oder waren das jetzt die sag ich mal, Schwarzmarktpreise?
Ja, sowohl als auch. Die sind halt ins Unermessliche gestiegen, ja. Aber also ganz genau weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass es deutlich vierstellig wurde jetzt am Ende mit, wer da noch rein wollte. Dutzende Fernsehsender, die gar nicht reingekommen sind, dann aber da draußen trotzdem Aufnahmen gemacht haben. Das Pressezentrum habe ich, Wolli, in meinem ganzen Leben noch nie so voll gesehen. Es gab eine 30-Meter-Schlange, um Pressetribünenkarten zu bekommen. Also erstmal war es ja auch so crazy. Also ich bin davon ausgegangen, er spielt Doppel, ja? Du auch?
Ja, je nach Spielstand. Also ich bin jetzt zu weit weg halt, um den Fitnesszustand fürs Einzel.
Ja, da waren wir ja alle zu weit weg. Das wusste ja niemand so genau. Aber nur mal mit gesundem Menschenverstand. Der hat sein letztes Einzel bei den Olympischen Spielen es war Ende Juli, Anfang August gespielt. Und man kann halt auch einfach keine, das weißt du besser als ich, man kann keine Matchpraxis trainieren. So, und ich bin davon ausgegangen, dass wir so ein ähnliches Bild wie bei den Olympischen Spielen sehen, dass er vielleicht Doppel mit Carlos Alcaraz spielt, den Helden im Doppel spielen kann und sich da vielleicht erstmal langsam reintastet. Und dann war es einfach so im Pressezentrum gestern, das war wirklich wie ein Laubfeuer. Auf einmal die spanischen Medien alle unisono berichtet, so gegen 13.30 Uhr, dass er wohl Einzel spielt. Und ich war total perplex. Ich so, okay, krass. Und dann wurde es um 16 Uhr. Ja, sag.
Naja, das ist ja auch so ein bisschen taktisches Abwiegen. Ne? Wo setzt du ihn ein und wo überwiegt sein Abschiedsspiel quasi mehr als die sportliche Relevanz? Also ich denke, die Überlegung des Teams war dann schlussendlich, okay, gegen Botik hat er eine Chance. Alcaraz kann den Druck bei 0-1 ab, der wird es auch gewinnen gegen Kriegsbohr. Und im Doppel, das haben sie sich auch zugetraut. Und weiß nicht, Rafa halt bei 1-1 dann ins Doppel zu stellen und dann ihn auch ohne Matchpraxis und nicht als jemanden, der 50 Doppel im Jahr spielt, da dann den Druck dann auch aufzubürden, weiß ich nicht. Also ich glaube,
interessante Sichtweise, also wirklich interessante Sichtweise, ist auch stringent dein Gedankengang. Tatsächlich ist Rafa Nadal früher ja eigentlich der beste Doppelspieler der großen drei gewesen in Relation oder generell der Einzelspieler. Aber da fehlt die Matchpraxis natürlich auch. Jedenfalls war es trotzdem dann sehr hektisch im Pressezentrum. Und dann war das ja um 16 Uhr, werden die Aufstellungen offiziell gemacht. Dann war klar, er spielt an zwei. Und dann gab es einen Andrang auf diese Pressekarten. Es gab eine Liste mit Medien, die Pressetickets bekommen haben. Ich habe dann tatsächlich auch noch eine bekommen über meine Mitgliedschaft in der International Tennis Writers Association, weil bei mir ist ja immer so, es steht nicht ein Medium, das für mich sozusagen mir den Rücken deckt, sondern ich stehe ja für mehrere Medien, mal mehr, mal weniger. Das ist ja das sozusagen der Deal eines Freelancers. Aber durch die Mitgliedschaft in der Vereinigung habe ich dann was bekommen. Aber ich muss dir sagen, also in diesen Minuten hat der ein oder andere sein wahres Bild gezeigt an dem Pressedesk und ist mal kurz ausgerastet, wenn er keine Karten bekommen hat. Was sich da manche, also in diesen Situationen merkst du dann schon, wie Menschen sein können. Da gab es sehr unangenehme Momente von alten weißen Männern, die angefangen haben zu schreien, die jüngere Frauen dumm angemacht haben am Pressedesk und so weiter, die ja auch nur ihren Job machen. Das mal nur so am Rande, aber das erlebt man sonst auch nicht so. Später in der Pressekonferenz nach seinem ersten Einzel gab es Platzkarten. Also man durfte nicht einfach reingehen und ich habe es auch nicht reingeschafft. Ich habe dann die Pressekonferenz an einem Bildschirm gesehen. Ich hatte keine Frage gestellt, aber das war auch schon krass. Ja, und dann war also klar, er spielt Einzel und ich habe das auch erstmal ein paar Minuten versucht so einzuordnen, dachte mir so, okay, ob das gut geht, und das ist auch dann die Quintessenz meiner Texte gewesen, weil das habe ich dann auch so geschrieben. Ich habe es mal mit dem Abschied von Roger Federer verglichen, was ja aufgrund der Verletzungssorgen von Roger Federer und dem Knie nur bei einem Show-Event wie dem Laver Cup möglich war, in einem Doppel, was den Wettkampfcharakter ja so ziemlich außen vor gelassen hat. Klar ging es da auch ein bisschen was, aber kannst du ja in keinster Weise vergleichen. Und gestern gab es einen ganz besonderen Mix aus sporthistorischer Tag, das ist einer der besten Tennisspieler aller Zeiten und die größte Einzelsportpersönlichkeit Spaniens in der Geschichte des Landes zurücktritt, gepaart mit diesen großen Emotionen vor heimischer Kulisse in Malaga von 9000 Zuschauern, gepaart mit der sportlichen Wertigkeit des Davis Cups. Zusammen mit diesem dramatischen Spiel im Viertelfinale gegen die Niederlande, das ja ganz lange auf Messerschneide stand, hat sich da eine Gesamtgemengelage ergeben von vor dem Einzel von Rafael Nadal, während des Einzel von Rafael Nadal, nach dem Einzel von Rafael Nadal, bis zum Ende des Doppels und darüber hinaus dann auch noch bei dieser halben Stunde Zeremonie, die es in dieser Gesamtgemengelage, in dieser Form nie mehr wieder geben wird. So, und das meine ich mit, das hat mich so emotionalisiert. Also das war wirklich, man versucht ja dann als Journalist irgendwie, also ich versuche immer, mich da so ein bisschen rauszuzoomen, wie aus dem Stadion, wie auf einen anderen Planeten sozusagen, und von außen da drauf zu gucken, um die Distanz zu wahren und alles neutral einordnen zu können. Wolli, das war gestern nicht möglich. Das, also ich war, wenn du da in diesem Stadion warst, ich war auch in der vorletzten Reihe der Presseplätze, und es gab einen fließenden Übergang zu den spanischen Fans. Ja, die haben ab dem ersten Punkt haben die Vamos in mein Ohr geschrien. Das kannst du dir nicht vorstellen in einer Lautstärke. Es war wirklich hoch emotional. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so, diese Gesamtgemengelage, ganz gut beschreiben. Und dann lief um kurz nach fünf Rafa Nadal in das Stadion ein, als Kapitän an eins sozusagen rausgelaufen, obwohl er ja an zwei gespielt hat, und alle Spanier hinterher, Standing Ovations, eine Lautstärke. Und dann hat es keine Minuten gedauert, dann gingen die Hymnen los, dann kam die spanische Hymne, und das habt ihr sicher auch alle an den Fernsehen und Endgeräten gesehen. Da gab es ja dann auch das Close-up auf Rafa Nadal, und ich habe es am Videowürfel dann auch gesehen. Da kamen ihm dann die Tränen, hoch emotionalisiert, erste Tränen, nasse Augen, geschluchzt. Gleichzeitig haben die Spanier die letzten Takte der Hymne mit einer Inbrunst gesungen und rausgeschrien. Und dann ist die Hymne vorbei, Close-up auf Rafael Nadal, alle am Schreien, Rafa, 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 Rafa. Ich hatte Gänsehaut, das war wirklich einfach nur geisteskrank. Das war schon der Moment, da wusste man ja noch nicht, dass die ausscheiden und was da passiert. Da gingen ja alle noch davon aus, ja gut, das wird jetzt ein schöner spanischer Erfolgstag und dann geht's im Halbfinale weiter. Das war eigentlich der emotionalste Moment des ganzen Abends. Der wurde auch nicht getoppt, das ist meine subjektive Meinung, von der Abschlusszeremonie. Und jetzt, bevor wir auf den sportlichen Wett kommen, klippe ich mal weiter 6 Stunden nach Mitternacht auf die Abschlusszeremonie. Das Doppel ist zu Ende. Ich habe das Doppel im Pressezentrum geguckt, weil ich parallel natürlich schon angefangen habe zu schreiben. Und das WLAN war nicht gut auf der Pressetribüne. Auch die ganzen Agenturen, die ja mit Ergebnisende vermelden müssen, saßen alle im Pressezentrum, weil sie sonst Probleme mit dem WLAN bekommen hätten. Und deswegen habe ich die ersten Minuten nach dem Matchball nicht mitbekommen, als dann Spanien raus war. Aber ich bin sofort nach dem Matchball, bin ich durch die Arena durch. Ich habe so 3-4 Minuten gebraucht, bis ich wieder auf den Presseplätzen war. Wolli, das kannst du dir nicht vorstellen. Ein Kontrast zu dem, was ich eben beschrieben habe. Es sind vielleicht 10% der Zuschauer gegangen, weil es war halt nach Mitternacht und Arbeitstag. So, also ein paar haben gesagt, ich kann jetzt nicht bleiben, weil wir müssen morgen arbeiten. Aber 90% von den Zuschauern sind geblieben. Darunter alle rund 900 Holländer. Hast du ja vielleicht auch im Fernsehen gesehen, da gab es ja diesen Auswärtsblock. Die haben ohne Scheiß einen Lärm gemacht. Man konnte aus dem Pressezentrum manchmal, weil das war ja mit Verzögerung jeweils, wenn du am Bildschirm geguckt hast, dann war immer eine Sekunde, bevor der Ballwechsel zu Ende war, kam der Jubel. Man konnte manchmal nicht unterscheiden, ob das jetzt ein spanischer oder ein holländischer Punkt war im Doppel. So viel Lärm haben diese 900 Holländer im Vergleich zu 8200 Spanien gemacht. Und wer schon mal in Spanien Tennis gespielt hat oder wer schon mal beim Davis Cup in Spanien war, das Privileg hatte ich ja, weil der weiß, wie laut Spanier sein können. Also Hut ab vor den Holländern. Ja. Aber ich komme dann wieder in diese Arena rein mit den Erfahrungen vom Nadal-Spiel und dann denkst du, du bist auf einer Beerdigung, Wolli. Also die waren alle komplett in Schockstarre. Das war ein Kontrast. Die Holländer haben gefeiert, wurden noch vom offiziellen ITF-Moderator kurz interviewt, Kuhlhoff, als Sieger im Doppel, 2-3 Fragen. Und dann ist die holländische Mannschaft verschwunden. Und dann war das ganze Stadion mehrere Minuten leise, also wirklich 3-4 Minuten, weil die ITF hatte vor dem Match angekündigt, dass im Falle einer Niederlage von Spanien es eine Zeremonie für Rafa Nadal geben wird. Aber ich schwöre dir, weil keiner in ganz Malaga hat wohl damit gerechnet, dass die verlieren, weil es hat 10, 11, 12 Minuten gedauert, bis diese Zeremonie losging. Und diese 10, 11, 12 Minuten, die waren so surreal, weil das ganze Stadion war leise. Nadal saß da auf der Bank, stand hinter der Bank. Auf der Bank saßen Alcaraz und der Doppelspezialist, mit dem er Doppel gespielt hat.
Ja, Granollers.
Granollers, danke. Name gerade nicht eingefallen. Und hinten dran Nadal und das ganze spanische Team. Keiner hat ein Wort geredet und im Publikum wurde höchstens so gemurmelt. Also es war alles Schockstarre. Und dann irgendwann, nach 3-4 Minuten, haben sich so erste mutige Spanier nach vorne getraut und haben langsam wieder angefangen, Rafa, Rafa, Rafa. Und dann hat das eine Eigendynamik angenommen und das ganze Stadion in einer Lautstärke wieder Rafa gerufen, wie vor dem Spiel. Und dann ging wieder die Gänsehaut los und dann hat irgendwann der Hallensprecher übernommen und hat Rafa Nadal in die Platzmitte gebeten. Und dann ist Rafa Nadal langsam, immer noch in kurzen Sportklamotten, der hat ja auch, das hast du bestimmt auch gesehen, das war damals in Valencia auch so, der hat ja bei allen anderen Matches mitgefiebert, nach jedem Punkt aufgesprungen und vamos, und der hat auch ist dauernd zu David Ferrer gegangen, zu Ferrero ist er gegangen, zu allen möglichen Leuten ist er gegangen und hat Tipps gegeben. Dann hat er wieder die Faust rausgeholt. Also der ist ja immer voll dabei. Dann ist er in die Mitte gewatschelt. Und dann gab es Standing Ovations, 40 Sekunden. und wieder diese Rafa-Rafa-Rufe. Und das war der zweitemotionalste Moment am Tag, nach diesem Hymnenmoment. Also da war wirklich, alle haben gestanden, Leute hatten Tränen in den Augen, Rafa hatte Tränen in den Augen, es war wieder eine Lautstärke, das war der zweitemotionalste Moment. Dann gab es eine 10-minütige Rede auf Spanisch von Rafa Nadal, wo er so ziemlich jeden gedankt hat, den er danken konnte und sehr wertschätzende Worte gefunden hat. Ich habe heute Morgen die Übersetzung gelesen. Da ging es auch darum, dass er dem Tennissport als Botschafter erhalten bleiben wird. Und dann ist er nochmal ins Englische gewechselt und hat gesagt, ja, die ganzen Erfolge sind da, aber er möchte gesehen werden als netter Mensch aus einem kleinen Ort auf Mallorca. Solche Sachen hat er gesagt. Dann gab es ein Tribute-Video mit aktuellen und ehemaligen spanischen Sportstars, also der Weltfußballer Rodri kam davor, die Allstars Casillas, Iniesta, Raul kamen vor, Djokovic, Federer, Del Potro, Murray, Serena Williams, der einzige, der Applaus bekommen hat von den Rängen während des kompletten Videos, war Roger Federer. Nicht mal bei den spanischen Sportstars, aber als dann Roger Federer eingeblendet wurde, gab es Applaus. Es ist wirklich verrückt, was für einen Einfluss Roger Federer irgendwie hat in jedem Land. Das kam, dann hat David Ferrer noch einen Meter vor Rafa Nadal gestanden und hat auf Spanisch Worte gewählt vor 9000 Zuschauern. Dann kam der Präsident vom Weltverband und der spanische Präsident rein und haben ihm ein Foto von einem der Davis Cup Erfolge überreicht. Dann gab es wieder Standing Ovations für mehrere Sekunden. Dann ist Rafa Nadal nochmal in die Mitte gekommen. Nochmal minutenlanger Applaus. Und dann hat der Hallensprecher auf Spanisch gesagt, für immer Rafa Nadal, lautester Applaus des Abends. Und er geht so rückwärts raus, verabschiedet sich, klatscht alle spanischen Teammitglieder ab und dann folgt ihm die Kamera, so wie damals Oliver Kahn 2008, als er in der Allianz Arena sein Abschiedsspiel hatte, so in die Katakomben rein. Und ich dachte so, oh nee, das wird jetzt richtig richtig peinlich. Jetzt folgen die ihm in die Kabine, lasst ihm doch seine Ruhe. Aber in dem Moment, wo er nach rechts abgebogen hat, hat die Kamera gecuttet. Vorbei, Klatschen und Jubel aus, alle Leute sich umgedreht, nach Hause gegangen. Und ich stand da auf der Pressebühne und dachte mir so, okay, wow. Also es war, sorry jetzt für den langen Monolog, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt ein bisschen mitnehmen und geben oder dir auch was geben, aber du merkst selbst, mich hat das schon auch ein bisschen angefasst und dann versuch mal, das in so 3-4 Texte reinzubringen in der Gesamtmengenlage, das hat mich heute Nacht sehr viel Energie gekostet. Das mal so zu den Rahmenbedingungen.
Ja, Wahnsinn, also ich habe es gerade genossen, ich war gerade zu Gast in meinem eigenen Podcast. Und habe einfach nur zugehört. Okay, gut,
dann hoffe ich auch, dass die HörerInnen da was mitnehmen konnten. Ich mag es nicht, wenn ich immer so ewig lange rede, aber das
nicht unterbrechen oder irgendwelche Kommentare reinbringen. Das war sehr, sehr eindrücklich. Ich habe 90% davon, wie gesagt, am TV gesehen. Ich konnte es vor meinem geistigen Auge alles nochmal nachvollziehen und nochmal erleben, aber ist natürlich extrem interessant, wenn du das dann nochmal so von vor Ort wiedergibst. Und ja, hat einfach extrem viel Spaß gemacht, diesen Abend nochmal so Revue passieren zu lassen.
Was hat dich denn am meisten mitgenommen an dem Tag oder emotionalisiert oder begeistert? Gab es da einen Moment? War da ein Moment dabei, von dem ich berichtet habe? Oder kam das am Fernsehen ganz anders rüber und dich hat was anderes begeistert?
Ja, das ist natürlich schon der Moment gewesen, nach der Hymne quasi. Das ging ja auch im Internet viral. Das haben sehr, sehr viele Spieler dann auch schon geteilt während seines Einzelns, waren dann in vielen Stories die angefeuchteten Augen von Rafa zu sehen. Das war ja so ein bisschen das Symbolbild, bevor es losging. Und klar, sportlich hat das Ganze dann auch irgendwie dann nochmal dazu beigetragen, dass das so ein bisschen komischen Touch bekommen hat, das Ganze. Aber dieses, bevor es eigentlich losging, war mit das Emotionalste, weil ich jetzt auch nicht damit gerechnet habe, dass er jetzt auf dem Platz nochmal irgendwie Bäume ausreißt. Und ja, ich fand, das hast du eigentlich bei Instagram gestern als kurze Zusammenfassung auf deinem Nachhauseweg schon ganz gut angerissen, dass
das war nicht der Nachhauseweg. Ich habe was zu essen geholt. Das war ja erst um 8 Uhr irgendwas.
Ah, okay. Ich habe es, glaube ich, heute Morgen dann erst gesehen. Deswegen, ich dachte, das wäre der Nachhauseweg.
Das wäre schön gewesen. Das wäre schön.
Okay. Okay, ja. Aber um auch nochmal so auf die Folgen der letzten Wochen zurückzugreifen, hast du es denn diesmal genossen, als Journalist vor Ort zu sein, und hast du es als Privileg empfunden, dem Ganzen beizuwohnen?
Ja, das ist ein bisschen meine Mission momentan, dass ich wieder meine Arbeit mehr wertschätze. Ich habe gestern mit einer ganz erfahrenen Journalistin gesprochen, Doris Henkel, eine deutsche Journalistenlegende, die ist mittlerweile schon im Ruhestand, war auch ganz, ganz lange selbstständig. Und die hat mir am Anfang meiner Karriere sehr, sehr viele Sachen gesagt. Und als junger Mensch hört man dann zu, denkt sich seinen Teil, und manches nimmt man mit und manches denkt man, ach komm, das ist bestimmt voll übertrieben. Aber so 80-90% von dem, was sie mir so gesagt hat in meinen Anfangsjahren 2017, 18, 19, ist eigentlich exakt so eingetreten. Sie hat mir zum Beispiel gesagt, Yannick, nach wenigen Jahren wird das für dich alles Normalität, und dann ist es ganz wichtig, dass man Qualität, Wertschätzung für die Arbeit und so weiter, dass man das beibehält und nicht immer nur das Negative sieht. Wolli, genau das ist eingetreten. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen in Kontakt, ne? Also ich hatte ja 2022, habe ich alle Slams gemacht, den Davis Cup komplett gemacht, den Federer-Abschied gemacht und die ATP Finals gemacht, alles vor Ort. 2023, dann im Januar bei den Australian Open, das ist so an mir vorbeigeschwommen. Ich konnte das gar nicht so richtig genießen, dass ich vor Ort war. Das war dann irgendwie Normalität. Und wirklich, als müsste ich jeden Morgen um 9 Uhr einstechen auf die Arbeit und Dienst nach Vorschrift machen. Boah, und jetzt schon wieder 3 Texte und boah, wo soll ich mit dir die Story jetzt aus den Finger ziehen, und der Spieler redet doch eh nicht mit mir und das Medium XY zahlt nur so und so viel und bis 18 Uhr muss ich die Geschichte machen und dann schlafe ich wieder nur 5 Stunden. Also so, weißt du, immer nur die Probleme von mir erzählt. Und ich bin ja jetzt mal vorspulen, das klappte dann mal besser, mal weniger gut und dann mal wieder mentale Probleme oder auch nicht mentale Probleme. Und dieses Jahr bin ich ja weniger gereist, habe nur die French Open vor Ort gemacht, von Slams her. Ich war ja beim Davis Cup auch in Ungarn Anfang des Jahres. Und jetzt bei der Reise und den Turin auch schon, gab es auch Probleme und auch negative Sachen und auch Kritik und auch Sachen, die mich gestört haben. Aber im Grundsätzlichen war ich sehr positiv und habe es genossen, vor Ort zu sein, und konnte das wieder mehr wertschätzen. Und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe jetzt. Also ich habe jetzt gerade nicht geschlafen, es ist 11 Uhr. Ich habe vorhin mal eine Stunde die Augen zugemacht und ich habe zu dir gesagt, Wolli, wir nehmen auf jeden Fall auf, ich habe Bock drauf, wir nehmen jetzt das Momentum mit, und so fühle ich auch. Und das ist irgendwie wichtig. Und ich habe mir heute Nacht in einem kritischen Moment, wo ich so ein bisschen Schreibblockade hatte, habe ich mir gedacht, weißt du, Yannick, weißt du, wie viele Tennisfans gerne heute in dieser Arena gewesen wären? Von unseren Hörern vielleicht auch. Viele davon sind vielleicht nicht, wollen nicht so hart arbeiten wie ich dafür oder würden jetzt nicht das opfern, was ich opfern würde. Manche vielleicht schon, aber deswegen bin ich ja auch da. Also deswegen habe ich mir das jetzt auch die letzten Jahre erarbeitet, weißt du, so sehe ich das mittlerweile. Also so, ich bin hier als Freelancer, ich bin ja einer der wenigen Freelancer überhaupt, die zugelassen worden sind. Ansonsten nur größere Medien, und so muss man das eher sehen. Also jetzt ohne Selbstbeweihräucherung, aber man muss sich manchmal auch positiv selbst ansprechen, und das ist mir in den letzten Jahren ein bisschen abgegangen. So, und deswegen konnte ich es auf jeden Fall genießen, und auch ich, der ja ein sehr distanziertes Verhältnis zu Rafael Nadal habe, konnte das sehr genießen und diese ganzen Emotionen wertschätzen. Und ich habe gestern auch nochmal verstanden, wie groß Rafael Nadal in Spanien ist. Also da haben Menschen geweint. Und wenn wir mal zum sportlichen Aspekt kommen, dann möchte ich dich auch wieder mit einbeziehen. Mich hat das gestern alles gar nicht überrascht. Aber unter diesen 9000 Zuschauern ist ja nicht nur Fachpublikum gewesen. Da ist halt wirklich quer durch die Gesellschaft, auch durch die Alterskategorien, da waren ältere Damen, die Rafa Nadal lieben, die konnten das gestern, ich habe das in den Augen gesehen, die konnten das nicht verstehen, warum ihr großer Rafa Nadal gestern da gegen diese holländische Nummer 80 der Welt verloren hat. Und die Menschen wurden auch während des Spiels immer wütender. So, aber rein sportlich muss man ja nüchtern festhalten, der hat seit Anfang August kein Einzel bestritten. Er hat eine verkürzte Sandplatzsaison gespielt, war nur einmal im Achtelfinale bei einem Masters-Turnier, hat bei einem 250er nach Olympia-Finale gespielt, hat da gegen Nuno Borges verloren, hat French Open erste Runde gegen Zverev verloren, hat Olympia zweite Runde gegen Djokovic verloren. Und du kannst halt einfach keine Matchpraxis trainieren. Du kannst so gut trainieren, wie du willst, aber du holst dir ja die Erfahrung über Matchpraxis. Er ist 38, er hat zahlreiche Verletzungsprobleme, er muss einen riesen Aufwand betreiben, um spielfähig zu sein, ja, also um seine Hüfte zu kontrollieren, um sein Knie zu kontrollieren. Wir wissen alle, er hat 2022 nach eigenen Aussagen seinen Fuß betäubt, 2 Wochen, um ein Grand-Slam-Turnier zu spielen und hat das sogar gewonnen. Das heißt, er ist in der Lage, so große Schmerzen auszuhalten oder Dinge zu tun gegen seinen Körper und große Leistungen zu bringen. Aber selbst er jetzt mit 38 und all der ganzen Vorgeschichte minus der Spielpraxis ist halt nicht in der Lage gewesen, da gestern zu performen. Dazu kommt noch der Untergrund. Hallo? Darüber hat auch niemand gesprochen. Indoor Hardcourt, den das deutsche Team als sehr, sehr schnell bezeichnet hat. Rafa Nadal hat in seiner ganzen Karriere, der hat 92 Titel gesammelt, keinen Titel auf Indoor-Hardcourt gesammelt. Ich habe nachgeguckt gestern nochmal. Quizfrage, Wolli. Einziger Titel in der Halle, Rafa Nadal. Das kann man eigentlich auch nicht wissen, das ist zu nerdy.
Ja, das muss ja dann eigentlich Sandhalle gewesen sein. Irgendwo, genau. Da müssen dann 250er irgendwo, wahrscheinlich
2013.
Gab es vielleicht in Osteuropa irgendwo mal ein Sandturnier in der Halle oder so?
Südamerika. Sao Paulo. 2013 hat er gewonnen. In der Halle. Muss man nicht wissen. Kann man vielleicht auch nicht wissen. Aber das ist der einzige Hallentitel von Rafael Nadal. Ich habe es, wie gesagt, nachgeguckt, damit ich in meinen Texten da sauber bin. Und darüber hat halt auch im Vorfeld niemand gesprochen, dass auf so einem schnellen Hardcourt selbst zu Hochzeiten von Rafa Nadal natürlich das nicht sein Lieblingsbelag war. Und der war gestern, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich sag nur ganz kurz meine Einschätzung, läuferisch natürlich nicht mehr in der Lage, das abzurufen, was er mal abrufen konnte, was aber auch völlig normal ist, jetzt mit 38 und den Voraussetzungen. Die Vorhand war sehr, sehr wackelig, viele Rahmentreffer, oft zu spät. Er konnte nicht durchschlagen, also er hat kaum Winner geschlagen, die an dem Holländer vorbeigegangen sind. Wenn er Punkte gemacht hat, dann so, dass dann Van der Zandschulp zu lange gespielt hat. In der Rückhand war er nur defensiv, viel, viel Slice, was er nicht schlecht ist per se ist, aber also er konnte keine Energie dort entwickeln. Was man gesehen hat, ist, er wollte sehr oft sehr schnell ans Netz. Das hat er relativ schnell im ersten Satz dann aufgegeben. Und der Aufschlag war auch schwierig. Also alles natürlich ein paar Klassen drunter. Im ersten Satz war es trotzdem noch ganz okay. Er wurde ja bei 4-4 erst gebreakt. Der zweite Satz kann ich mir vorstellen, dass er das für so Rafael Nadal Ultras schon gerade der Anfang vom zweiten Satz sehr, sehr hart war anzuschauen. So habe ich das auch geschrieben. Dann mit Doppelbreak zurück, eher nur noch am Kopf schütteln. Und dann aber gab es ein paar Rafa Nadal-Momente. Er wurde ja überlobt, sprintet zurück und macht diesen Smash über Kopf, wo er den Punkt macht zum Spielgewinn. Dann holt er noch eins dieser 2 Breaks zurück, die Halle explodiert. Hat sogar ein bisschen an dem zweiten Break noch geschnuppert. Aber dann hast du richtig gesehen, diesen Energieschwung, den er hatte und diese bessere Qualität, die er spielen konnte, hat nur so für 7 bis 10 Minuten gehalten. Und dann ist er wieder auf sein normales Niveau an dem Tag gefallen. Dann hat er auch im letzten Rückschlagspiel 2, 3 schlechte Returns gespielt und dann war die Sache zu Ende. Und ein paar Menschen konnten es einfach nicht glauben. ein paar Spanier waren wirklich, die ich so beobachten konnte, die waren wirklich persönlich angegriffen von der Situation. Auf der Pressetribüne wurde es alles auch bei den spanischen Medien relativ nüchtern aufgenommen, weil sie sich schon ihren Teil gedacht haben. Und hinterher kann man immer sagen, man ist schlauer und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich festhalten, dass ich auch vor dem Spiel gesagt habe, Doppel ist die beste Lösung. Jetzt kann ich mich natürlich hinstellen und das behaupten, aber...
Ja, also fand ich eigentlich so, dass das Level nicht gereicht hat. Der andere war besser. Ganz normale Situation im Tennis. Das Einzige ist...
Nicht für Rafa Nadal, aber...
Ja, ganz genau, das war das Besondere.
Das ist
so surreal war, das mal bei Rafael Nadal zu sehen, ein Match, was jedem anderen ständig in der Saison passiert, sagen wir mal die Top 10 mal ausgenommen, aber die verlieren auch irgendwann mal glatt in irgendeinem Turnier, wo ihr Spiel halt nicht so zum Tragen kommt, weil es einfach zu harmlos ist, weil sie keine Länge haben, weil sie vielleicht ein bisschen müde sind, sich nicht ganz so gut bewegen, der Aufschlag nicht so den Zug hat, einfach das Spiel nicht so eine Wirkung hat. Und das setzt halt irgendwie dann nochmal wieder eine andere Perspektive auf die Karriere, dass du so ein Match, was eigentlich normal ist, bei ihm halt ganz, ganz merkwürdig und ungewöhnlich findest. Und das beschreibt halt einfach irgendwo nochmal die Leistung über die letzten 2 Jahrzehnte, dass so eine Situation was Besonderes ist im negativen Sinne. Und ja, man einfach da dem Alter dann natürlich auch irgendwo Tribut zollen muss. Du hast gesagt, fehlende Matchpraxis und so, aber eigentlich im Grunde eine ganz normale Situation, wie sie hundertfach jede Woche zustande kommt, aber halt nicht bei den absoluten Topspielern die letzten 2 Jahrzehnte. Und deswegen war es einfach extrem ungewöhnlich, das zu sehen.
Ja, das Standing dieser 3 großen Spieler, oder wir nehmen gerne auch nochmal Andy Murray mit. Menschen haben so eine hohe Meinung von diesen Sportlern, weil die halt auch Übermenschliches geleistet haben. Ja, die haben ja auch den Standard für alle anderen Profi-Tennisspieler komplett versaut. So, darüber haben wir schon geredet in einer der letzten Folgen, wie normal es für die Tennisgesellschaft war, dass halt alle Masters-Turniere im Halbfinale immer von diesen 4 Spielern gespielt wurden und was es jetzt für eine Varianz gibt, ja. Diese Konstanz und diese Dominanz, die diese Spieler an den Tag gelegt haben, die ist selbst für Profisportverhältnisse halt überdimensional groß gewesen, und das hast du den Menschen gestern auch angemerkt. Und es ist ja so schwer, auch den richtigen Zeitpunkt für Karriereende zu finden. Und viele wollen ja auch ihr Idol oder ihr Denkmal nicht zerstört sehen. Sowohl der Sportler selbst oder die Sportlerin als auch die Fans möchten den Sportler gerne so in Erinnerung halten. Und das schaffen ja die wenigsten. Ja, du siehst, Pete Sampras hat die US Open gewonnen und hat dann aufgehört. Ja, das ist vielleicht die Benchmark, aber das schafft ja niemand, weil die Liebe zum Sport für diese Individuen so groß zu sein scheint, dass sie ja auch nicht loslassen können. Siehe Andy Murray, siehe Roger Federer, siehe jetzt auch Rafa Nadal. Trotzdem, ich jetzt als Augen- und Zeitzeuge sage, trotz der Niederlage, wird er sich in ein paar Monaten denken, voll der schöne Tag. Nicht perfekt, aber das Leben ist halt nicht perfekt.
Absolut, das muss man so nehmen.
So, und er hat einen Wettkampf von hoher Wertigkeit im eigenen Land bekommen, vor einer Riesenkulisse, eine Riesenwertschätzung bekommen. Ich glaube, damit kann er zufrieden sein. Es ist übrigens jetzt hier 11.20 Uhr und gerade ist das Order of Play rausgekommen, der Deutschland-Partie. Ist ja zwar ein bisschen Breaking News, aber wenn ihr das hört, ist das Spiel ja schon vorbei. Aber ich sag's jetzt trotzdem mal, Wolli. Kanada spielt an 2 mit Gabriel Diallo, der vor ein paar Wochen in Kasachstan sein erstes ATP-Finale gespielt hat, der 23-Jährige. Spielt gegen Daniel Altmaier das erste Spiel. Und das zweite Spiel ist dann Struff gegen Shapovalov, die beiden Einser. Felix Auger-Aliassime fehlt ja, verletzt. Und Milos Raonic ist auch im Kader, überraschend, spielt aber nicht das Doppel. Darf er noch verändert werden, ist Kravets-Pütz gegen Pospisil-Shapovalov. Und diese Paarung gab es ja vor 2 Jahren im Viertelfinale ebenfalls. Und das ist bis heute die einzige Doppelniederlage von Kravets-Pütz im Davis Cup. Und da ist Deutschland ja dann mit 2-1 ausgeschieden. Ich werde jetzt dahin fahren. Du wirst dein Einzel gewinnen. Und dann werden wir uns, wenn ich es übernächtig schaffe und du heute Abend auch in der Lage bist, zum Teil 2 treffen und über das Deutschlandspiel reden und noch ein bisschen über Zverev und Kravets-Pütz.
Alles klar, machen wir so.
Wolli, um deinen Smalltalk-Wunsch nachzukommen, starten wir einfach direkt rein mit Teil 2 dieser Folge 133 des Advantage-Podcasts. Ja,
bist du denn schon ready? Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit. Ich bin wach.
Aber wo ist deine Deutschlandfahne?
Ja, also komm, so emotional, wie ich mich zu Rafael Nadals Abschied geäußert habe, das war schon mehr als die meisten HörerInnen jemals von mir. Die meisten HörerInnen denken ja, dass ich gar keine Gefühle habe, dass ich dieser Investigativjournalist bin ohne Herz, weißt du?
Okay, also du hast jetzt wenigstens deinen Spanienschal weggelegt, aber die Deutschlandfahne nicht mit ins Bild gebracht.
Ey, ich war eben noch, wir haben jetzt 20 nach 8. Deutschland hat gegen wen eigentlich? Gegen Kanada gewonnen, danke. Und du hast deine erste Challenger-Runde gegen die Nummer
122. Okay, also Schlafdefizit haut jetzt rein, ja.
Ja, und du hast die erste Challenger-Runde gewonnen gegen die Nummer 122 der Welt, der mit Rückenwind von einem Challenger-Sieg kam. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich war gerade noch hier im Supermarkt, im Lidl, gibt's ja auch in Spanien, um die Ecke. Da ist eine Frau an mir vorbeigelaufen, die hatte eine Rafael Nadal-Cap an, weißt du, dieses Stierzeichen von seiner Akademie.
Ja.
Die sah so traurig aus. Die war so gebrochen. Ich glaube, es war der traurigste Tag in ihrem Leben.
Ja, oder die hatte eine kurze Nacht, weil die noch ein bisschen gefeiert haben. Also das ist jetzt auch Interpretationssache von dir. Aber kann natürlich auch
von
sein.
Von dir aber auch.
Ja, total. Total, dafür sind wir ja hier.
Ich nehme an, du hattest einen richtig guten Tag.
Ja, also nachdem die erste Hälfte vom Podcast vorbei war, wurde er richtig gut.
Ja. Nein, also. Ich muss ganz ehrlich, ich habe mich, liebe HörerInnen, ich habe mich direkt nach dem Podcast bei Wolli per WhatsApp nochmal entschuldigt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich nur dich geredet. Aber ich war halt wirklich so voller Emotionen von dieser Nacht und von den Eindrücken und wollte die irgendwie mit euch teilen. Ja.
Ja, die hören das ja jetzt in einem Stück. Das heißt, der Teil bis hierhin, da war ich eigentlich nur für die Technik verantwortlich und habe eigentlich so das Setup gebaut für Yannick, dass er aufnehmen kann. Und jetzt bin ich wieder mit dabei. Mit einem Sieg im Rücken.
Ich habe mir alles von der Leber runtergeredet. Es ging mir wirklich besser, als ich dann zur Anlage gefahren bin. Habe die ersten beiden Spiele vom Altmaier-Match verpasst gegen Diallo. Ja, komm, wir fangen erstmal mit dir an. Das ist sensationell. Was ist eigentlich dein höchster Karrieresieg, weltranglistenmäßig?
Nee, also ich habe auch schon Top 100 Spieler geschlagen.
Ja, das frage ich jetzt nicht alle auf. Ich habe nicht gefragt, ob das, sondern was ist dein höchster Sieg in deiner Karriere?
Ich würde jetzt aus dem Stegreif sagen, das heißt, ich gegen Maxi Matra gespielt habe und da stand da, glaube ich, 55 oder zwischen 50 und 60. Da habe ich einmal gewonnen und ja, dementsprechend zählt das in deine Frage als sehr hoher Sieg.
Ich habe auf dem Weg zur Anlage mir ein Uber genommen und in den 10 Minuten tatsächlich deinen Gegner mal gegoogelt. Und dann habe ich schon ein bisschen schlucken müssen, als ich gesehen habe, was der in die letzten Wochen abgerissen hat. Unter anderem auch gegen Diallo gewonnen, der heute im Davis Cup gegen Deutschland gespielt hat. Und mit einem Challenger-Sieg nach Italien gereist, aus Frankreich, gell? Challenger gewonnen. Erzähl mal, wie war's denn? Ich hab ja, genau. ab dem Ja, eigentlich ab Break vorne für dich, da habe ich eingeschaltet, dann hast du erstmal 2-4 hinten gelegen und dann habe ich durchgängig geguckt bis kurz vor Ende, da war nämlich dann die Pressekonferenz des Deutschlandspiels mit Michael Kohmann und Jan-Lennart Struff und als ich wiederkam, war der Stream schon beendet, das habe ich als gutes Zeichen empfunden und dann nochmal zurückgescrollt und dann den Matchball nochmal gesehen. Ich hatte gesehen, er hatte ein bisschen eine Kniestütze oder Bandage oder so. War der ein bisschen angeschlagen? Hat der voll gespielt? Hattest du ein krasses Gefühl heute? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also erstmal zum Gegner, der Raphaël Collignon, der Belgier, den habe ich Anfang des Jahres bei Futuren schon gesehen. Im März, da hat er auch schon die Kniebandage, also das ist erstmal ein Thema, was ihn, glaube ich, schon länger begleitet.
Okay.
Und damals stand er so 300, 350 und ist jetzt ja im Live-Ranking bei circa 120. Hat ja,
crazy.
Zwei Challenger, glaube ich, gewonnen. Einmal, ein, zwei Mal noch Finale. Und würde ich sagen, auf Challenger-Tour aktuell einer der formstärksten Spieler. Und da, Tagesform, Selbstvertrauen, solche Sachen halt extrem wichtig sind. Es ist ein denkbar ungünstiges Los, aber ich habe mich heute sehr, sehr gut gefühlt. Ich fand die Bälle hier sehr, sehr gut, die hier gespielt werden. Die kommen meinem Spiel sehr zugute. Und ja, habe einfach eine Top-Leistung gebracht und bin froh, dass ich jetzt morgen dann direkt auch die Chance habe, nochmal ein Match zu bekommen und nochmal eine Runde weiterzugehen vielleicht.
Ich wäre jetzt kein guter Journalist, wenn ich da nicht nachhaken würde. Die Bälle kommen dir zugute. Welche Marke spielen wir denn diese Woche?
Hier spielen wir Technify bei X1. Kannst du jetzt jede Woche fragen, was hier für Ballmarken gespielt werden? Nein, aber habe ich direkt beim ersten Training auch gemerkt und ist ein wirklich guter Ball. Ist natürlich auch so bei den Challengern, dass du auch viel öfter Ballwechsel hast als bei den Future-Turnieren, was das Spiel auch sehr beeinflusst, weil es einfach deutlich schneller ist. Und bin sehr, sehr happy mit dem Win und habe nach dem Einspielen vor meinem Match auch noch das Match vom Daniel zum Teilen mitbekommen, das Ende vor allem, den zweiten Satz, dann war ja eine Unterbrechung und dann habe ich den Anfang von Struffi angeschaut und da war es ausgeglichen, habe dann im Aufwärmen vor dem Match noch ein, zwei Mal in den Live-Ticker geguckt, weil es dann Richtung Ende ersten Satz ging. Und als er den ersten Satz verloren hatte, dachte ich mir, okay, oh, könnte jetzt schwierig werden. Und war auch eine der ersten Sachen, die ich nach dem Match gemacht habe, war zu checken, wie die Jungs gespielt haben. Weil ich jetzt irgendwie gerade das Gefühl habe, dass ich diesen Davis Cup einfach auch dadurch, dass du da bist und dass wir uns darüber unterhalten und so, mehr verfolge, intensiver verfolge, wie das halt so bei Sportveranstaltungen oder so ist. Wenn du irgendwas schaust, dann kannst du natürlich auch viel mehr diese Faszination greifen. Ja? Vielleicht ein Beispiel, so Darts WM. Ich glaube, jeder, der es schaut und verfolgt, der findet es cool, aber wenn du es nicht schaust oder so, dann geht es auch schnell an dir vorbei. Dann wirst du jetzt auch sagen, ja, ich habe ein bisschen in den Nachrichten gelesen, aber ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen, ich habe es nicht so gefühlt, sondern du musst einfach schauen und dann dich ein bisschen dafür interessieren, sage ich mal. Das fällt mir natürlich jetzt beim Davis Cup äußerst leicht. Und als ich geschaut habe, ist mir natürlich aufgefallen, dass Dennis kommentiert, Dennis Heinemann, der uns hier natürlich auch sehr viel in der Anfangsphase, vor allem bei der technischen Umsetzung, Ton und Video und so unterstützt hat und dann habe ich ihm eine kurze Nachricht geschrieben und wir haben noch ein, zwei Mal hin und her gechattet und er meinte nur, ja, aber Struffi ist Mr. Davis Cup, der gewinnt das. Und wie gesagt, das war am Anfang des Matches und da musste ich wirklich einmal meinen Hut ziehen vor dem Tischtennis- und Tennisexperten. Erstmal für einen guten Kommentar und dann natürlich auch diese Aussage, dass Struffi das Match gewinnt. Das war kein Selbstläufer.
Geil. Da steckt so viel in deiner Antwort drin. Also erstmal, ich fange von hinten an. Dennis Heinemann habe ich natürlich auch ein bisschen mit vorbereitet. Der hat mir natürlich geschrieben, hier, schick mal Infos und so weiter. habe ihm dann meine Rohtexte geschickt und wollte ihm eigentlich noch eine Sprachnachricht machen, aber ich habe ja wirklich die Nacht durchgeschrieben, es war doch nicht so schlimm. Der kommentiert auf The Zone. Broadcast liegt ja beim Tennis Channel Deutschland, also die Rechte. The Zone hat eine Sublizenz und der Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast, der kommentiert hier aus Malaga, heute aus der Kommentatorenbox, für den Tennis Channel kommentiert mit Andrea Petkovic und Barbara Rittner als Co-Kommentatorin auch nochmal. Also ihr habt sozusagen beide Möglichkeiten. Ist ja beides Bezahlsender. Also wenn ihr den Tennis Channel habt oder der Sohn und oder habt ihr sogar die freie Wahl. Dennis hat mir ganz stolz geschrieben, dass er völlig unabhängig jetzt vom Beruflichen, dass er Oberliga hinten Tischtennis Ersatz gespielt hat ohne Training 2-0. So eine Maschine, also Oberliga hinten, es gibt kein Hinten mehr, weil es sind nur noch Viererteams. Und also das ist praktisch Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, Regionalliga, Oberliga, das ist Fünfte Liga und hinten Fünfte Liga, also da musst du schon...
Also da, wo ich ungefähr spielen würde.
Genau, da musst du schon einen Schläger halten können, das ist nochmal, also das ist Hessenliga, Verbandsliga, ja, das ist drei Ligen über meinem guten Tagesformniveau und der hat es einfach ohne Training mal wegrasiert und hat so einen Nebensatz in WhatsApp geschrieben, weißt du so, wenn
ja.
Ich hätte wahrscheinlich also eine Rundmail geschrieben an meinen Freundeskreis. Ja.
In der Liga ziehst du schon den Schläger über den Kopf, über die Haare und sagst, der zieht, ne? Habe ich jetzt gelernt letzte Folge.
Genau. Okay. Also Oberliga hinten, um das mal einzuordnen. Ja, um das mal wirklich realistisch einordnen zu können, Oberliga hinten würde ich wahrscheinlich 2-18 spielen und die zwei Spiele wahrscheinlich im fünften ziehen mit einem Sahnetag oder so, aber egal. Genau, das war dazu. Dann zum Davis Cup Match, zum Altmaier Match. Altmaier kam als erstes natürlich naturgemäß in die Pressekonferenz alleine nach seinem Sieg. Und hat zugegeben, dass er so nervös gewesen ist, heute Morgen nach dem Aufstehen. Hat erzählt, dass Michael Kohlmann ihm am Montagabend in einem Meeting, das hat Michael Kohlmann dann später in der Gesamtpressekonferenz nochmal gesagt, dass er immer zwei Tage vor dem ersten Spiel mit den Spielern spricht, sowohl mit dem, der spielt, dass er einen Tag Zeit hat, das zu verarbeiten und sich vorzubereiten, als auch mit dem, der passen muss, dass er praktisch einen Tag Zeit hat, die Enttäuschung zu verarbeiten. Das fand ich auch einen sehr coolen Einblick. Michael Kohlmann hat ja auch vorletzte Folge bei uns hier sehr ausführlich über solche Dinge gesprochen. Falls ihr das noch nicht gehört habt, gerne mal reinhören. Und fand ich einen sehr schönen Einblick, dass Daniel Altmaier dann auch öffentlich in so einer PK gesagt hat, ich war ultra nervös heute Morgen und ich bin niemand, der das dann in sich hineinfrisst und das mit niemandem teilt. Ich muss das teilen, damit ich das von der Seele habe und es mir besser geht. Und er ist dann auch direkt, hat er erzählt, beim Frühstück zum Michael Kohlmann gegangen, hat gesagt, Kohle, ich bin schon nervös und so weiter. Und dann haben die darüber geredet. Und die Nervosität war, gut, jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, von der Pressetribüne zu erkennen, natürlich nicht. Aber das Niveau war, man hat schon gemerkt, dass beiden sehr viel bedeutet, da für ihr Land zu spielen. Diallo ist ja auch erst 23 und gerade nach oben kommt. Ich habe jetzt noch nicht mal nachgeguckt, ob er überhaupt schon mal ein Einzel im Davis Cup gespielt hat. Das mache ich morgen früh, weil ich noch einen Nachdreh dann als Vorschau auch mache aufs Halbfinale für die FAZ. Aber der war nervös und Altmaier musste sich auch ein bisschen freispielen. Hat dann im Tiebreak schon 5-0 geführt und stand 6-5. Und da hat Diallo einen einfachen Rückhand, weiß nicht, ob er hier war oder schon über Kopf, aber er war aus nächster Nähe am Netz knapp ins Ausgespielt, also schon auf eurem Niveau kann man glaube ich schon sagen, es war ein einfacher Volley und so den Tiebreak gewonnen und dann haben beide Spieler den Platz verlassen und da hat er dann auch in der Pressekonferenz später gesagt, da saß ich dann kurz mit Michael Kohlmann in der Kabine und konnte mal durchatmen und da habe ich mal wieder gemerkt, wie viel Kraft das in so einer Situation gibt, wenn man den ersten Satz gewinnt, egal ob ein bisschen wackelig oder nicht. Und dann hat er auch im zweiten Satz grundsolide gespielt und hat sich das Break bei 4-4 geholt und für die so wichtige Führung für Deutschland gesorgt. Da mal ein paar Insights dazu. Und
ja, also ist ja auch,
ja, gerne.
Sorry, dass ich jetzt einhake,
Nein,
aber es
nein,
ist halt
bitte.
auch total verständlich,
Ja.
dass in dieser Situation Spieler nervös sind, nervös werden. Das macht natürlich auch diesen Wettkampf aus. Und wenn das nicht der Fall wäre, wenn jeder seinen Stiefel darunter spielt, und was hast du dir da gerade aufgemacht? Ein Bierchen.
Entschuldigung, eine Fanta-Dose, ich brauche Zucker,
Ein Cerveza.
sonst schlafe ich, sonst schlafe ich. Nee, nee. Hier, Fanta Limon.
Okay, ich wollte gerade sagen.
Und weil wir ein öffentlich-rechtlicher Podcast sind, es gibt natürlich auch andere Limonadensorten und Cola und Sprite und alles Mögliche, ne, was man kaufen kann. Und die Limo von Joko und Klaas und hast du nicht gesehen? Das war jetzt ein Spaß.
Ja, reicht jetzt. Sah auf jeden Fall cool aus, diese Dose. Aber Fanta Zero wird jetzt auch für Zucker auch nicht so viel bringen. Aber du machst das schon. Du hast da sicher deine Taktiken, um wach zu bleiben und um fit zu bleiben. Genau, also es ist total menschlich, dass das passiert. Und ja, wenn da jetzt jeder nur seinen Stiefel runterspielen würde, dann wird es halt einfach auch nicht die Wertigkeit haben, der Wettkampf an sich. Super interessant, was Daniel da dann auch öffentlich dann danach zu sagt. Und genau, also das war mein Take.
Der war heute auch ziemlich offen. Also er ist eigentlich sehr zurückhaltend in Pressekonferenzen. Vor allem in der deutschen Sprache gibt er immer sehr, sehr kurze Antworten und gibt einem auch nicht so viel. Aber wenn er was sagt, ist er eigentlich immer sehr klar in seiner Ansprache. Aber heute, ich glaube auch so ein bisschen aus dem positiven Gefühl dieses Sieges für Deutschland heraus, er hatte auch eine ganz bittere Erfahrung beim Davis Cup in Trier gegen die Schweiz, wo er so knapp verloren hat gegen Wawrinka, das entscheidende Spiel 2023 in der K.O.-Runde, hat er dann aber auch in der Relegation in Bosnien-Herzegowina, war es, glaube ich, Ende vergangenen Jahres mit dafür gesorgt, dass nicht abgestiegen wird. Und war dann Anfang des Jahres nicht dabei. Das kam heute auch zur Sprache. Ist ja sowieso ein richtig breiter Kader, der dieses Jahr zum Einsatz kam, ne? Also wenn du mal schaust, in Tatabánya, Ungarn, in der ersten K.O.-Runde, wo ich ja auch vor Ort war, da hat Dominik Köpfer gespielt, der ja immer mal wieder Verletzungsprobleme hat. Wir wissen alle, wenn der fit ist und seine Schulter im Griff hat, klarer Top-60-Spieler mit Blick nach oben und gerade auf Hardcourts, wo es flat ist und so, mindestens mal eine Top-Nummer 2 im Davis Cup. Da hat er und Struffi gespielt. In der Gruppenphase war kein Zverev, kein Struff, kein Köpfer, kein Altmaier. Da haben Hanfmann und Matera praktisch für Deutschland alles gegeben und überhaupt erst dafür gesorgt, dass sie jetzt bei der Endrunde sind, wo der eine gar nicht mehr nominiert ist und der andere
Ja.
auf der Bank seinen emotionalen Support dazu trägt. Und jetzt steht man einfach unter den letzten vier im Davis Cup, ne? Also das ist ein Davis Cup Halbfinale.
Ja, und in jeder Partie halt die Chance natürlich mit einem Top-Doppel einen Einzelpunkt quasi als Vorlage zu verwerten. Und das wollte ich nämlich gerade noch sagen, dass beim Match Altmaier und Diallo halt beide auch wissen, dass dieser eine Einzelpunkt extrem wichtig ist. Für Diallo meines Erachtens, oben zu hoffen, dass Schapovalov vielleicht mit einem Tour-Event-Sieg im Rücken schon das 2-0 macht. Und für Daniel, weil er weiß, okay, wenn wir einen Punkt aus dem Einzel haben, dann haben wir das aktuell beste Doppel der Welt. Und die würde ich sehr gerne ins Rennen schicken bei 1-1. Und ja, das ist natürlich jetzt auch für das Doppel auch nochmal nicht so schlecht nach diesem Erfolg, nach dieser Woche. Auch jetzt bis Freitag, bis zur nächsten Partie, nochmal Pause zu haben. Also die hätten das Doppel jetzt heute nicht unbedingt
Hundertprozentig.
gebraucht, würde ich sagen.
Nee, klar. Hast du gesehen, einer unserer Follower, der wohl vor Ort ist, hat sich in einem Kommentar ein bisschen Luft verschafft, weil er sagt, er ist 3,5 Stunden geflogen, um das Doppel zu sehen und dann wird das nicht gespielt. Es gibt ja keine klare Regelauslegung von der ITF. Also die behalten sich in den Regeln vor, dass das Doppel per Goodwill gespielt werden kann. gerade vor Zuschauern und so weiter. Also jetzt zum Beispiel, man stelle sich vor, Rafa Nadal hätte gestern nur im Doppel gespielt und es hätte vielleicht schon 2-0 für Spanien gespielt vor 9000 Zuschauern, dann kannst du dreimal wetten, natürlich dreimal raten, dass sie das Doppel ausgespielt hätten. Heute haben sie es nicht gemacht. Und da hat er sich ein bisschen Luft verschafft, ja. Aber es waren relativ viele Deutsche da. Also der Block war so 7-8 Reihen hochgefüllt. Ich habe auch rings um Stadion herum, auch in den Oberrängen, noch einige deutsche Zuschauer getroffen. Aber natürlich nichts Vergleichbares mit dem 900-Leute-Block, den die Niederländer gestern da befüllt haben. Das war schon
die haben da echt eine ziemlich gute Kultur, was das angeht. Und die Spanier natürlich
auch ziemlich einem Tee, einige, ey. Ich war
ja, aber das ist doch gut für die Stimmung. Also,
voll. Da sind wir wieder bei unserer Paris-Folge. Aber lass mich kurz eine kleine Anekdote erzählen. Ich war draußen, weil anders in Turin gibt es für Journalisten auf der Akkreditierung nur einmal am Tag was zu essen. Bisschen blöd. Und die zweite Mahlzeit kostet dann direkt 25 Euro. Und ich habe mich dann dagegen entschieden und habe einfach bei den Ständen mir was zu essen geholt für etwas weniger und habe mich dann, weil da lief gerade das Alcaraz-Match, kannst du dir vorstellen, was da in der Fanzone los war, gab es keine Stehtische, dann habe ich mich auf so Treppen auf den Weg zum Oberrang positioniert und habe schnell gegessen. Und in den 3-4 Minuten sind locker 2 Dutzend niederländische Fans an mir vorbeigekommen, vielleicht auch 3 Dutzend, und mehr als die Hälfte davon war in einem nicht mehr, sagen wir es mal, nicht mehr fahrtüchtigen Zustand, um es mal so auszudrücken. Und einige haben auch, also was nach 2 Minuten direkt passiert ist, da kam ein Holländer komplett in Oranje, hat mich auf Holländisch angesprochen, ist so zu mir gekommen, ich saß halt so, hat meine Akkreditierung gepackt und hat dann ich kann es überhaupt nicht nachfangen, aber hat irgendwie sich über mich lustig gemacht oder hat auf Holländisch gesagt, was bist du für ein Olla oder so, und hat dann zu seinen Freunden gewunken und ist einfach weggegangen. So, das war der erste. Ja, die waren schon, also das war halt auch schon, ne? Also
Alcaraz. Ja, aber Top-Stimmung, alle in Orange da. Und voll. Ja, das ist doch cool. Ja, die gehen
da. Da ist auch keiner rausgegangen bei der Nadal-Zeremonie später. Also die sind alle da geblieben.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, als Tennis-Fan machst du das, weil es einfach jeden irgendwo interessiert, und ärgerst dich ja einfach nur schwarz, wenn du da rausgehst für 20, 30 Minuten eher und hast irgendwie das nicht noch mitgenommen. Das ist ja auch ein absolutes Highlight. Genau, aber danke nochmal für deine Insights da, für hinterm Auswärtsblock.
Ja, es war jetzt noch nicht so hooliganmäßig gefährlich wie bei Bundesligaspielen, aber ich habe zumindest einen Eindruck bekommen, warum die Stimmung im Block so gut war, wie sie war.
Ja, du wir hatten ja über, auch bei jedem Punkt ja so reinschreien, wenn du das, ja, so, macht denen halt so Spaß, und am Ende wirkt es halt auch auf dem Platz. Ja,
der Nadal hatte noch keine 5 Sekunden verloren, da ging über die Stadionanlage so ein holländisches Volkslied los.
Das habe ich gehört im Fernsehen,
das war da auch
ich
so ein bisschen
gewundert, okay, man merkt, ja, dass es irgendwo doch neutrale Spielstätte ist oder so. Also
ja, aber es war gar kein Fingerschützengefühl. Weißt du, Rafa Nadal hatte wirklich noch keine 5 Sekunden verloren, und dann dachte mir in dem Moment so, komm, das hat er jetzt nicht verdient.
Ah, nee, meinst du nicht nach dem Alcaraz-Match? Meinst du nicht nach dem Alcaraz-Match? Sicher, dass es nach dem Nadal-Match war?
Stimmt. Ich glaube sowohl als auch.
Okay, beides.
Ein bisschen, ja. Jetzt bin ich aber nicht mehr sicher. Aber ich habe so in meiner Erinnerung, dass Nadal halt zum Netz trottet und noch keine 5 Sekunden vergangen sind seit dem Händeschlag, und dann ging über die Links dieses Lied los. Und der komplette Block ist komplett steil gegangen. Ich fand es ein bisschen, es war komplett surreal, ja. Ja, das nochmal ganz kurz als Rückblick auf Nadal, aber wir waren ja gerade bei der Altmaier-Pressekonferenz, und bei deiner ursprünglich langen Antwort ging es auch nochmal ganz kurz um deine Leistung. Und da wollte ich noch ganz kurz einmal drauf zu sprechen kommen. Was mir heute besonders aufgefallen ist, du warst mega aggressiv. Und man hat richtig gemerkt, dass du so Selbstvertrauen hattest nach ein paar guten Bällen bei den Returns. du bist nachgegangen, die Länge war gut, du hast dich von Fehlern da nicht beeindrucken lassen und bist immer wieder auch so ans Netz nach vorne gegangen, hast in entscheidenden Momenten gut aufgeschlagen, stabil aufgeschlagen, ihm da nichts angeboten. Er hat ja sogar einen Doppelfehler gemacht im Tiebreak, der geholfen hat, aber den muss man ja auch erzwingen durch stabile Leistungen. Das hast du heute wirklich richtig gut gemacht und da kann man eine ganz gute Überleitung zum Struff-Match auch ziehen, weil beide Spieler haben die ersten beiden Sätze wirklich sehr, sehr gut serviert. Wolli, du hast ja ein bisschen was gesehen. Im zweiten Satz gab es kaum Ballwechsel. Wir haben vorhin die Statistiken nachgeguckt, also im zweiten Satz hatte irgendwie Shapovalov 4 Unforced Errors und Struff 3 oder 5 oder so weiter und Struff war im zweiten Satz gar nicht richtig am Return dran und da dachte man schon so, okay, Shapovalov hat ja die letzten Wochen auch gute Ergebnisse gezeigt, hat wieder ein 250er gewonnen, ist nach seinen 6 Monaten Knieverletzung ja dieses Jahr schon wieder die ganze Zeit am Form aufbauen, dann dachte ich so, okay, das geht in 2 für Kanada und dann muss es das Doppel richten. Auf einmal aber, Struffi ist dran geblieben, hat er die Break-Chancen gehabt und in einem Spiel hat Shapovalov einfach aus dem Nichts, oder nicht aus dem Nichts, aber 2 Doppelfehler am Stück gemacht. Der war am Ende auch zweistellig, knapp zweistellig, 12, 13, 14 Doppelfehler. Und den Matchball im Tiebreak war auch ein Doppelfehler. Also der Denis Shapovalov wird heute Nacht nicht gut schlafen, definitiv nicht. Der hat auch mehrmals den Schläger geschmissen, war super unzufrieden mit seiner Leistung da im dritten Satz. In den ersten beiden Sätzen oder ja, also es war eigentlich eine grundsolide Leistung, teilweise mit wirklich sehr guten Bällen vom Kanadier, aber auf einmal hat er den Faden verloren und Struffi war bei ihm auch im Kopf drin und man hat die Bedeutung, da sind wir wieder auch, die Bedeutung des Davis Cups gemerkt und Struffi hat ja auch die leicht positive Head-to-Head-Bilanz. Ja, und dann hat er das in dem Tiebreak gezogen. Ja, er hatte ja schon, Struff hatte ja schon bei 5-4 auf den Matchgewinn aufgeschlagen, wurde dann selbst geprägt und dann ging es in den dramatischen Tiebreak und dann hat sich das deutsche Team zu Recht auch richtig gefreut. Was hast du nochmal gesagt, was du gesehen hast? Bis wann hast du schauen können?
Nur den Anfang bis Mitte erster Satz. Da war es halt auch schon so, dass Shapovalov, teilweise, er hat sehr, sehr schnell serviert den zweiten Aufschlag, also Durchschnitt war bei knapp 175 oder so, was sehr, sehr zügig ist, hat aber da schon einige Doppelfehler serviert, dann aber auch Ass mit dem zweiten bei Breakball serviert, also es war so ein Up and Down und dass, wenn du halt ein bisschen wackelig bist beim Aufschlag, dass das dir hinten raus dann auch wenn du dich zwischenzeitlich stabilisierst, dass dir das hinten raus dann das Genick brechen kann, das habe ich diese Saison auch schon schmerzlich erfahren müssen. Und es ist halt schon verwunderlich, weil er eigentlich eine grundsaubere Technik hat und auch einer der besten Aufschläger der Tour sein kann. Vor allen Dingen mit seinem Linkshänder-Slice von links nach außen. Extrem gut. Und das ist wirklich erstaunlich, dass selbst diesen Spielern solche Sachen passieren.
Wie gesagt, die Aufschlagleistung war bis zu einem gewissen Punkt wirklich, also wirklich überdurchschnittlich gut. Und Jan-Lennard Struff hat in der Pressekonferenz auch gesagt, dass er mit Michael Kohmann auf der Bank saß und darüber gesprochen hat oder versucht hat, Aufschlagmuster zu finden. Dann haben sie irgendwann gesagt, okay, jetzt schlägt er gerade mit dem zweiten vermehrt über die Mitte auf. Dann haben sie das so ein bisschen versucht zu antizipieren. Dann hat er auf einmal wieder diesen klassischen Linkshänderaufschlag mit Slice nach außen gemacht. Struffi hat gesagt, dass er keine Muster gesehen hat und da teilweise nur am Raten war. Und das konnte man auch sehen. Aber der Kanadier konnte diese Aufschlagleistung nicht halten. Struff ist dran geblieben, auch mit seiner stoischen Art, keine negativen Energien gezeigt, auch immer wieder die Faust und zum Team und so weiter. Und als sich die Chance geboten hat, hat er zugeschlagen und den zweiten Punkt für Deutschland geholt. Mr. Davis Cup, auf den er so oft Verlass ist. Vor 2 Jahren hat er an Ort und Stelle ja auch gegen Shapovalov gewonnen und dann am Ende das Doppel ihre einzige Niederlage abgeholt, Tim Pütz und Kevin Kravitz. Zu der Paarung wäre es heute auch wieder gekommen und Struffi hat es verhindert. Michael Kohlmann und er waren beide auch sehr happy natürlich über den Sieg, haben sich auch ein bisschen schon so hinreißen lassen. Michael Kohlmann hat sowas gesagt, wie, ich weiß jetzt nicht, ob ich es durch die pinke Brille sehe, durch die lila, rosa-rote Brille sehe jetzt in der Euphorie, aber vor 2 Jahren hatte man ja knapp gegen Kanada verloren und war eigentlich nah dran und Kanada hat danach den Titel geholt. Jetzt hat man gegen Kanada gewonnen, bekommt in Anführungszeichen nur die Niederlande, wobei beide sich natürlich auch sehr professionell geäußert haben, gesagt haben, die haben Spanien geschlagen, keine Laufkundschaft etc. Aber wenn man sich die andere Hälfte anguckt, ne, ihr wisst Bescheid, da ist Italien mit Sinner und Mossetti, da ist USA mit Taylor Fritz und sehr guten Doppelspielern, Ram und Krajicek sind beide im Kader, um mal nur zwei Teams zu nennen. Da ist schon jetzt das Halbfinale die deutlich leichtere Option. Aber es ist die Chance auf ein Davis Cup Finale, ja. Und 1993 war der letzte Titel mit Michael Stich. Also schon irgendwie sporthistorisch, um da einen Kreis zu schließen. Wir haben ja heute mit was Sporthistorischem angefangen und am Freitag besteht die Chance für den DTB da vielleicht wieder was Sporthistorisches auf die Beine zu stellen. Gut, wir haben heute einen sehr langen Tag hinter uns. Ich ja auch nochmal zusätzlich eine sehr lange Nacht. Ich würde sagen, das reicht auch für heute. Wir wollten euch unbedingt diese Insights geben, sind ja auch gerade im Flow. Die Hörerzahlen sind überragend, das Feedback ist überragend. Bitte kommentiert weiter, schreibt uns gerne Bewertungen bei Spotify, schriftliche Bewertungen bei Apple, kommentiert bei YouTube. Kommentiert unter den Reels, schreibt uns auch gerne in den DMs privat und vor allem, was immer hilft, wenn ihr in einem Tennisumfeld seid, werbt gerne für diesen Podcast. Da steckt sehr viel Herzblut drin und das freut uns natürlich wie immer. Wolli, ich mache jetzt was ganz Verrücktes, ich gehe jetzt schlafen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.